Der Predigttext heute nach der neuen Reihe, der uns vorgeschlagen wird, den nehme ich. Er ist lang. Für Josua 2, Vers 1 bis 21. Ich lese den ganzen Text hier. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer raus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus, und ich weiß gar nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen sofort nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Pforten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns alle gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch auch nur zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tod errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir? Wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil am Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen. Dann geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen: Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein, wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Haus bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ans Fenster. Liebe Schwestern und Brüder, wenn der Mann, der mich in den letzten Wochen mit Briefen bombardiert hat, heute unter uns wäre, das ist er sicher nicht, er wohnt 100 Kilometer weg, wenn er diese Geschichte von den Kundschaftern oder Spionen und Rahab hören würde, was würde er heute Mittag mir schreiben? Er will von mir unbedingt erreichen, dass ich dafür eintrete mit ihm, dass die Bibel in den Kirchen nicht mehr auf dem Altar liegt, sondern auf einem Lesepult auf gleicher Höhe mit der Gemeinde. Denn, so sagt er, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern ein Buch, das in all den Jahrhunderten, vor allem Krieg, besonders Glaubenskrieg und Hass verbreitet hat. Meine Auffassung dagegen: durch die Bibel spricht Gott zu uns. Und der Glaube kommt aus dem Hören. Vor allem weist uns das Alte Testament wie das Neue immer neu auf Jesus. Mit Recht liegt die Bibel offen auf dem Altar. Und hier in Dettingen besonders schön, groß und stark über der offenen Bibel, Jesus, der Gekreuzigte. Die ganze Bibel ist ein Hinweis auf den kommenden Christus, auf den gekommenen Christus und auf den wiederkommenden Christus. Jesus und die Bibel. Das gehört unmittelbar zusammen. Sie weist auf ihn hin und er, Jesus, ist der einzig wirkliche Ausleger der Bibel. Und deswegen, meine Auffassung, ist die Bibel zu Recht auf dem Altar unter dem Christus. Die beiden sind das, was uns zum Glauben bringt. Und ich denke, wenn Jesus uns die Bibel auslegt, dann wird sie uns auch an den Stellen, die uns fremd sind, wird sie uns Frieden bringen und wird uns helfen in unserem Leben. Was würde aber jeder Mann heute sagen im Blick auf Rahab? Ich denke mir, er würde sagen, Rahab, eine Hure. Abschaum der Gesellschaft. Und ihr meint, durch eine Hure würde Gott seinem Volk helfen, das Land zu bekommen, das er diesem Volk verheißen hat. Pfui! Und diese Geschichte legt ihr auf euren Altar. Und gewiss würde er auch sagen, diese Rahab ist doch eine Kollaboratorin, eine, die ihr Volk an den Feind verrät und die dadurch ihr eigenes Schäfchen ins Trockene bringt, das von ihr und das ihrer ganzen Familie und das auf Kosten ihres Volkes. Und wenn er dann noch hören würde, das in Jakobus 2, Vers 11 behauptet wird, ihr Glaube habe sie zu diesem schlauen Handeln motiviert. Und dass in Hebräer 11, Vers 31 die Rahab in der Wolke der Zeugen des Glaubens gesehen wird, was würde er dazu sagen? Und wenn ihm dann noch jemand verraten würde, dass im Stammbaum Jesu, Matthäus 1, Vers 5, diese Hure Rahab zu den Urmüttern Jesu gerechnet wird, ich glaube, der Mann würde ausflippen. So viel Wasser auf seine Mühlen. Ihr mit eurer Bibel, ihr mit eurem Jesus. Was würde ich ihm sagen oder schreiben? Könnte ich ihm ehrlich widersprechen? Und jetzt frage ich Sie, was würden Sie schreiben? Was würden Sie sagen? Dass Rahab, aus welchen Gründen auch immer, eine Prostituierte war, das erinnert mich, Sie werden sich wundern, an Jesus. Zwar wird die käufliche Liebe im Alten Testament wie im Neuen ganz entschieden abgelehnt, und es ist gar keine Frage, dass Jesus selber auch dieser Auffassung war, aber Jesus unterscheidet, er trennt sogar Menschen von dem, was sie tun, und die Menschen selber sind für ihn alle geliebte Kinder Gottes. Er sucht das verlorene Schaf. Er findet es und voller Freude nimmt er es auf seine Schultern und trägt es dahin, wo es hingehört, zu den erlösten Kindern Gottes. Und der Vater in Lukas 15, von dem Jesus erzählt und den Jesus mit seiner ganzen Existenz, mit seinem Leben und Sprechen und mit seinem Sterben total bezeugt hat, dieser Vater feiert mit dem heimgekehrten Sohn, von dem sein Bruder sagt, er habe sein Erbe mit Huren verprasst. Mit diesem Sohn feiert er ein Fest. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er ist nicht so gut, diesen Sohn zu umarmen. Und Jesus stirbt am Kreuz nicht nur für die Menschen, die auf seinem Weg geblieben sind, sondern auch für die Menschen und für die ganz besonders, die bis zum Hals im Sumpf stecken. Und Gott ist sich nicht so gut, dass er auch solche Menschen gebraucht in dem, was er unter uns tut. Ich weiß, dass das uns irgendwie ärgerlich ist, mir auch. Aber wir mögen denken und empfinden, was wir wollen. Gottes Gnade kennt keine Grenze. Und ich merke wieder mal an dieser Sache, dass mein Verstand viel zu klein ist, viel zu beschränkt, um die Weite, die Herrlichkeit, die Größe der Gnade Gottes auch bloß halbwegs nachzuempfinden. Und dann die Kollaboration der Hagar, ihr Verrat an ihrem Volk, mit dem sie sich und ihre Familie das Leben rettet. Ich verstehe jeden, der das sagen würde, das widerspricht allem, was ich als Christ und Bürger für recht halte. Aber Rahab handelt aus Glauben. Sie hat erkannt, dass der Gott, der sein Volk aus der Knechtschaft von Ägypten herausgeführt hat, der es bewahrt hat in all diesen Gefahren in der Wüste, der es hergeführt hat bis an den Jordan, ans gelobte Land, dass er der Herr des Himmels und der Erde ist. Er allein. Und dass die Götter, mit denen sie gerechnet hat in ihrem ganzen Leben bisher, und ihre Freunde und alle, die um sie herum sind, dass die nichts sind vor ihm. Projektionen der Angst und der Sehnsucht, Luftblasen. Rahab handelt offenbar aus diesem Glauben heraus. Das heißt, sie bricht so ziemlich mit allem, was bisher bei ihr und bei ihren Mitmenschen gegolten hat. Sie riskiert damit ihr Leben. Sie riskiert es damit durch Jahrtausende als Verräterin ihres Volkes zu gelten. Der Gehorsam dem Gott gegenüber, den sie erkannt hat als den Herrn des Himmels und der Erde, ist für sie offensichtlich nicht billiger zu haben. Wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, 1941 geboren, die schlimmste Zeit Deutschlands als Baby selig verschlafen, seither keine Diktatur, ja, kein Krieg. Da habe ich den Eindruck, ich kann Gott danken und froh sein, dass solche ungeheuren Spannungen von Menschen wie mir doch im großen Ganzen ferngeblieben sind. Ich denke daran, dass am nächsten Sonntag hier in unmittelbarer Nähe in Oberlenningen nachmittags um 2:30 an Julius von Jahn gedacht wird. Und er hat riskiert, dass er genau das gesagt und getan hat von der Kanzel, was hier im Lendiger Tal wohl die riesige Mehrheit der Leute für unsinnig hielt. Und der Mob hat in Oberlenningen wenige Tage später ihn fast gesteinigt, jedenfalls fürchterlich verprügelt, durchaus und das wenige Kilometer entfernt von Dettingen. Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Seien wir froh, dass wir solchen gewaltigen Spannungen entnommen sind, aber fragen wir uns, ob wir in unserer Situation, in unserem Leben, in dem, was täglich für uns da liegt, was zu tun ist oder nicht zu tun ist, ob wir wirklich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jeder von uns prüfe sich selbst. Ich denke, dass wir den Sonntag dazu haben, nicht, dass wir ihn irgendwie rumbringen, sondern dass wir in uns gehen. Und dass wir ganz entschieden und ehrlich und selbstkritisch unser Leben bedenken, ob wir wirklich Gott mehr gehorchen als ja, dem faulen Ich in mir, den Menschen, weiß der Kuckuck wem, den wir fürchten. Und ein letztes. Die Geschichte von der Landnahme oder ich sage besser Landgabe, sie trifft voll in unsere heutige Diskussion um Israel und die Palästinenser. Auf der einen Seite, und ich hoffe und denke, dass jeder, der hier heute Morgen hier sitzt, auf der einen Seite die entschieden dafür sind, dass das Volk Israel in seinem Land sicher und gut leben kann. Wer ein bisschen studiert hat, den Antijudaismus in 2000 Jahren, diese wahnsinnige Summe von Judenhass. Und wer dann noch studiert, den Antisemitismus in den 12 Jahren in unserem Land und dann noch sich zumutet, das Wissen über das, was in Auschwitz geschehen ist, der ist einfach entsetzt. Und der wird doch, denke ich, angesichts dieses ungeheuren Massenmordes für Gottes Volk Israel einstehen, noch ohne Wenn und Aber. Das auf der einen Seite. Wenn wir dazu noch denken, dass neuerdings die Frage ist, ob die Juden ihren Gottesdienst in unserem Land ohne Polizeischutz feiern können und man der Polizei Vorwürfe macht, dass sie nicht aufgepasst hat. Du liebe Zeit, nicht ausdenkbar. Und wenn ich dann im Fernsehen sehe, dass Juden, auch gerade junge Juden, sich überlegen, ob sie aus unserem Land fliehen müssen, weil sie ihres Lebens nicht mehr sicher sind. Ich glaub's ja nicht. Wahnsinn. Was ist da im Kommen? Also, ich denke, dass jeder Christ hier einfach alarmiert ist. Auf der anderen Seite gibt es verständlicherweise bei uns viele Mitchristen, die ein Mitgefühl haben mit den Palästinensern, nicht zuletzt auch mit den christlichen Palästinensern, die dort eine Minderheit sind, aber doch wirklich existieren und die schwer leiden unter den Zuständen, in denen sie leben, unter den Grenzkonflikten, denen sie ausgesetzt sind. Auch in unserer Landeskirche, auch in meiner nächsten Nähe, auch um mich herum, gab es im letzten Jahr heftige Auseinandersetzungen, in denen diese verschiedenen Auffassungen einfach aufeinander geprallt sind. Wie stehen wir in diesem Konflikt? Natürlich dürfen wir Deutschen hier nicht das große Wort führen. Es wäre absurd, wenn ausgerechnet wir auftreten würden als solche, die des Rätsels Lösung haben und die mit Urteilen um sich werfen. Das geht einfach nicht. Dennoch denke ich zum Beispiel an den Juden Martin Buber, der freilich vor fast 90 Jahren oder vor 60 Jahren der Auffassung war, den Traum hatte, ein Zwei-Völker-Staat, in dem Juden und Araber friedlich miteinander leben. Ich weiß genau, dass einstweilen so viel passiert ist, dass dieser Traum eine Luftblase ist und vergangen ist und eigentlich nicht mehr verwirklicht werden kann. Aber ich denke an den israelischen Schriftsteller Amos Oz, einen bibelkundigen Israeli. Einst war er Soldat im Sechstagekrieg. Später wurde er Nobelpreisträger für den Frieden. Er vertrat die Hoffnung, zwei Staaten, die bei aller Verschiedenheit nebeneinander und miteinander in Palästina leben. Ein Problem, das mich ungeheuer umtreibt, weil ich schon als junger Pfarrer bei der Aktion Sühnezeichen ganz für Israel eingetreten bin und später fünfmal etwas gemacht hat, was man gar nicht darf, nämlich jüdisch-christlichen Gottesdienst gefeiert hat, mit Juden und mit Rabbinern zusammen, und weil für mich Israel mein Leben lang sehr wichtig war. Was ist richtig? Was kann unsere Haltung sein in diesem Konflikt, der uns auf den Nägeln brennt? Ich las in der Zeitschrift für Arbeit und Besinnung folgende Sätze. Die christliche Kirche hat die Aufgabe, stets und von Neuem die Bedeutung der Staatsgründung Israels 1948 für Juden und Jüdinnen wahrzunehmen und an Israels Seite zu stehen und zugleich die Palästinenser und ihr Schicksal nicht auszublenden, insbesondere der Minderheit der christlichen Palästinenser den Rücken zu stärken. Eine doppelte Solidarität, die zu verstehen sucht, aber auch Fragen stellt. Welch eine Aufgabe! Wir dürfen diese Hoffnung freilich nicht rechthaberisch vor uns hertragen. Wir können nicht sagen, dass wir das Entscheidende wissen und dass wir sagen, wie man sich verhalten soll. Aber unsere Aufgabe als Christen in Deutschland ist es, meines Erachtens, dass wir die Sorge um den Frieden an den Grenzen Israels immer, immer neu im Gebet vor Gott bringen. Gott kann Frieden schaffen, auf diese und jene Weise, die er besser kennt als Sie und ich. Und unsere Aufgabe ist es, denen beizustehen, die in Israel mit ganzem Ernst dem Frieden dienen, die stellvertretend für sie und für mich, für uns alle stellvertretend, für den Frieden in Israel mit Leib und Leben, mit ihrer ganzen Existenz eintreten, dass wir hinter denen stehen, auf jede Weise, die uns möglich ist. Amen.